Oculi heißt der heutige Sonntag. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Und zu diesem Sonntag gehört die alttestamentliche Lektion aus dem Propheten Jeremia, dem 20. Kapitel. Und dort klagt dieser Prophet: Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen, aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen, denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich's nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen. Denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um, verklagt ihn. Wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Und darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Und nun, Herr Zebaoth, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust, lass mich deine Vergeltung an ihnen sehen, denn ich habe dir meine Sache befohlen. Singe dem Herrn, rühme den Herrn, der des armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Amen. Fertig war dieser Mann. Fix und fertig, liebe Gemeinde. Eigentlich sollte er Mundbote Gottes sein, der den Mund für seinen Herrn aufmacht. Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund, wurde ihm gesagt, und dann war er mundtot gemacht. Eigentlich sollte er Sendbote Gottes sein, der sich von seinem Herrn schicken lässt. Siehe, gehe du hin, wohin ich dich sende, wurde ihm gesagt, und dann war er in die Wüste geschickt. Eigentlich sollte er Dienstbote seines Gottes sein, der mit ihm an die Arbeit geht. Siehe, du sollst einreißen und abreißen, du sollst bauen und jäten, wurde ihm gesagt. Und dann war er auf dem Abstellgleis und nichts ging mehr. Dabei hatte alles so gut angefangen. Auf öffentlichen Plätzen, drunten in der Stadt und droben im Tempel, redete er den Leuten ins Gewissen: Ihr sollt erfahren und innewerten, was es für Herzeleid bringt, den Herrn euren Gott verlassen. Dieses Botenwort ging unter die Haut. Und dann wurde er verspottet. Lacht ihn aus, diesen Spaßvogel. Dass Gott uns anständigen Bürgern, die recht tun und niemand scheuen Kram sein könnte, das ist doch ein schlechter Witz. Solche Lachgeschichten gehen ans Zwerchfell, aber nicht ins Gewissen. Und dann wurde er angefeindet. Zeigt ihn an, diesen Staatsfeind. Dass Gott Babylon zum Sieger erklären könnte, dieses verhasste Babylon, das ist schlicht Wehrkraftzersetzung. Solchen Leuten muss der Mund gestopft werden. Und dann wurde er eingesperrt. Haltet ihn fest, diesen Miesmacher. Dass Gott selbst den Tempel zerstören könnte, ist ganz einfach Gotteslästerung. Solche Leute brauchen einen richtigen, handfesten Denkzettel. Jeremia im Block. Gefangen, geschlagen, gegeißelt. Fertig war er. Fix und fertig. Nun möge sich keiner an dieser gebeutelten Gestalt messen. Diese Jeremiade, wie einer sagte, ist eine Sonderlektion für Propheten. Aber manche ahnen, wie das tut, wenn man verspottet wird. Kierkegaard meinte, als in Kopenhagen die Leute mit Fingern auf diesen Mann zeigten, dass es viel schlimmer sei, als auf dem Feuer gebraten zu werden, dass es viel schlimmer sei, von Mitmenschen zu Tode gegrinst zu werden. Schüler, die in der großen Pause zur Gebetszelle gehen, von Mitschülern zu Tode gegrinst. Arbeiter, die in der Kantine vor dem Essen die Hände falten, von Kollegen zu Tode gegrinst. Eltern, die an der Hausandacht festhalten, von eigenen Kindern zu Tode gegrinst. Verspottet werden tut weh. Und manche ahnen, wie das tut, wenn man angefeindet wird. Freunde lassen sich nicht mehr blicken und distanzieren sich höflich. Bekannte rufen nicht mehr an und wollen von allem nichts mehr wissen. Und wieder andere, die gehen sogar zur Polizei und zeigen es an. Als ob sich alles gegen einen verschworen hätte. Lüge, Gemeinheiten, Denunziationen. Doch Mutterseelen allein steht man in dieser Situation. Angefeindet werden tut weh. Und manche ahnen, wie das tut, wenn man eingesperrt wird. Freiheitsentzug gibt es nicht nur im Zuchthaus. Manche leben in der Ehe wie in einem Gefängnis, hineingeschmiedet mit einem goldenen Ring. Und die Sucht kann zum Kerker werden, in das kein Sonnenstrahl mehr hineinfällt. Und die Krankheit kann zum Verlies werden, in dem der Modergeruch des Todes um sich greift. Eingesperrt werden tut weh. Eheleute im Block, Süchtige im Block, Kranke im Block, Suchende, Fragende, Trauernde im Block, geschlagen, gebeutelt, gegeißelt. Viele unter uns sind fertig, fix und fertig. Wie wird man damit fertig? Wenn sie Kübel des Spottes über einen ausgießen, wie wird man damit fertig? Wenn sie Pfeile, Giftpfeile auf einen abschießen, wie wird man damit fertig? Wenn so viel auf mich hereinkommt, wenn sie mir den Buckel krümmen und die Gliedmaßen langziehen, wie wird man damit fertig? Das ist die bange und heiße Frage, die wir über diesem Text stellen. Wie wird man fertig, wenn man fertig ist? Eine erste Antwort lautet wohl, es zu dem Herrn sagen. Jeremia könnte es Hilkia sagen, seinem Vater in Anatot. Der war Priester und stammte selbst aus einem angesehenen Priestergeschlecht. Der müsste mit einer flammenden Rede an die Öffentlichkeit gehen und gegen solche Ehrabschneiderei der ganzen Familie angehen. Das kann er sich doch nicht bieten lassen. Er könnte es auch Baruch sagen, dem Sohn Nerias. Der war Schreiber und diente ihm als Sekretär. Der könnte doch einen offenen Brief schreiben und damit diese Ungerechtigkeiten anprangern. Ein Volk verträgt doch nicht solche Machenschaften. Er könnte es Josia sagen, dem Sohn Amons. Der war König in Juda und zuständig für die Religionspolitik. Mit einem königlichen Erlass müsste er gegen solche Menschenfänger vorgehen und solche Ungerechtigkeiten im Lande nicht dulden. Ein König von Gottes Gnaden kann solche gnadenlose Jagd auf einen Menschenuntertanen nicht gutheißen. Und Jeremia sagt es seinem Herrn. Seine Verwandtschaft kann nicht helfen. Verwandtschaften können selten helfen. Das Volk ist wetterwendisch und hängt sein Mäntelchen nach dem Wind. Der König muss eine ausgewogene Politik betreiben und auf beiden Schultern Wasser tragen. Bei Gott ist er an der richtigen Adresse. Bei Gott hat er offene Ohren. Bei Gott muss er selbst aus dem Herzen keine Mördergrube machen. Herr, du hast zu mir geredet und du hast mich überredet. Herr, ich habe mich auf dich eingelassen und du hast mich sitzen lassen. Herr, ich habe gekämpft und verloren. Beten läuft doch nicht nur in liturgischen Formeln ab. Beter haben dich noch nicht nur wohlgeformte Psalmen auf den Lippen. Das Gebet ist doch keine langweilige Litanei. Es zu dem Herrn sagen, was uns quält und was uns fehlt und was wir selbst gegen diesen Gott im Herzen haben. Liebe Freunde, wer heute Morgen enttäuscht ist, wer verzweifelt ist, wer sich selbst von diesem Gott im Stich gelassen vorkommt, der ist bei diesem Herrn bei der richtigen und allerletzten Instanz. Der lebendige Gott kennt sich aus, weil sein eigener Sohn als Judenkönig mit dem Purpurmantel verhöhnt und verspottet wurde. Der lebendige Gott sieht hinein, weil sein eigener Sohn von Juden und Heiden geschlagen und gefangen wurde. Dieser lebendige Gott weiß, wie es uns ums Herz ist, weil sein eigener Sohn schließlich am Schandpfahl gepflockt wurde. Doch der weiß es. Wer sich an ihn wendet, der tut den ersten Schritt aus dem Dunkeln, so wie Jeremia, der sagte: Herr, du. Warum vergessen wir dauernd die zweite Person beim Deklinieren? Ich habe, er hat, sie hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Wo bleibt denn das Du? Wo bleibt die zweite Person? Herr, du hast es verfügt. Du hast es zugelassen. Du hast es angeordnet. Du hast es in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Es zu dem Herrn sagen, wenn man fertig ist. Das ist die erste Antwort dieses Textes. Und die zweite, es mit dem Herrn tragen. Jeremia ist drauf und dran, Jona zu spielen. Wie diesem kleinen Propheten geht es ihm durch den Kopf: Ich will nicht mehr. Eine Zumutung, dieser Beruf. Einer gegen ein ganzes Volk, einer gegen alle. Ich kann nicht mehr. Eine Belastung, dieser Beruf, eine Belastung. Überall soll man sich die Zunge verbrennen und als Sonderling dastehen, ein Himmelfahrtskommando. Am liebsten würde ich den ganzen Betten hinwerfen. Ich den ganzen Bettel hinwerfen. Ich bin am Ende. In Gedanken besteigt er wie Jona ein Schiff und reist nach Tarsis Wunderland. Ein Platz an der Sonne, wo man sich ahlen kann. Ein Sessel hinterm Ofen, wo man so schön träumen kann. Ein stilles Plätzchen, Fleckchen Erde, wo man mit sich endlich ganz alleine ist. Denn dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück. Immer wissen wir, wo es uns viel besser ginge als an dem Lebensplatz, der uns zugeordnet ist. Schon morgens, wenn wir zur Arbeit fahren, geht es uns durch den Kopf: Ich will nicht mehr. Und abends, nach all den Enttäuschungen, nach all den Problemen und Sorgen, da lassen wir den Kopf hängen: Ich kann nicht mehr. Und nachts, wenn einem Gedanken durch den Kopf gehen und nicht mehr schlafen lassen, dann ist es: Ich bin am Ende. Aber dort, dort in jenem anderen Beruf müsste ich mich nicht so schinden. Dort in jener anderen Gegend hätte ich nicht so elendes Asthma. Dort bei jener anderen Frau hätte ich endlich jene Liebe, nach der ich suchte. Denn dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück. Und dann heizt Gott seinem Propheten gehörig ein. In meinem Herzen war es wie Feuer. Und dann gibt Gott seinem Propheten gehörig Zunder. Es war in meinen Gebeinen nicht mehr hauszuhalten. Und dann macht dieser Gott seinem Propheten Dampf. Wie ein Befehl fährt es ihm in die Knochen: Zurück, auf, marsch, marsch. Jeremia kann sich nicht heimlich, still und leise aus seiner Berufung stehlen. Jona konnte sich nicht per Schiff aus dem Staube machen. Amos konnte nicht einfach verduften. Keiner kann diesem Herrn aus dem Ruder laufen. Niemand kann bei ihm den Hut nehmen. Desertieren gibt es bei diesem Herrn nicht. Es bleibt dabei. Jede Flucht endet vor Gott. Jede Flucht endet vor Gott. Und deshalb ersparen wir uns den Umweg und bleiben an dem Platz, der uns zugewiesen ist. Gott will uns gerade dort haben und nirgends anders. Selbst am unmöglichsten Platz tritt er neben uns, der selber diesen Weg nicht mehr gehen wollte, der selber seinem Gott den Gehorsam aufkündigen wollte, der selbst schrie: Mein Gott, mein Gott. Kann nicht dieser Kelch an mir vorübergehen. Und dann musste er ihn bis zum letzten Tropfen leeren und diesen Weg bis zum bitteren Ende gehen. So tritt er neben uns. So geht er neben uns. So trägt er mit uns das, was uns aufgetragen ist. Lambert Gedicke, Lehrer am Weißen Haus in Thale und später Feldprediger beim preußischen Heer. Der wollte am liebsten seinen Luckerrock, seinen Talar an den Nagel hängen. Und dann schrieb er jenes Lied, das wir vorhin gesungen: Wie Gott mich führt, im Glauben, Hoffen, Leiden, steht er mit seiner Kraft mir bei. Was will mich von ihm scheiden? Ich fasse in Geduld mich fest. Was Gott mich widerfahren lässt, muss mir zum Besten dienen. Es mit dem Herrn tragen, wenn man fertig ist, das ist die zweite Antwort. Und die dritte: Es auf den Herrn wagen. Jeremia denkt zurück. Damals lebte er noch zu Hause in Anatot. Mit keinem Gedanken dachte er daran, in die Fußtapfen des Vaters zu treten. Doch einfach, weil sie zwei Nummern zu groß sind. Wie wollte er denn einen geistlichen Beruf ergreifen? Ein Leben lang hören zu müssen: Ach, du bist der Sohn des Hilkia, du bist der Sohn des Vaters, ist nicht gerade ich-stärkend. Jeder will aus dem Schatten seiner Eltern heraustreten und eine eigene Persönlichkeit sein. Deshalb winkte er ab, als Gott ihn rief: Herr, ich kann nur reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist und nicht so, wie es für einen Propheten gehört. Und Herr, ich bin doch noch grün hinter den Ohren und mich, junger Dachs, nimmt doch keiner ernst. Aber Gott ließ nicht locker. Wen er einmal erfasst, lässt er nicht mehr so schnell wieder los. In die Hand hinein verspricht er ihm: Ich bin mit dir, ich bin bei dir, fürchte dich nicht. Und auf dieses Wort hin wagte es dieser junge Mann und er machte die Erfahrung, dass Gottes Wort keine leere Münze ist. Nur eins: Gottes Wort hat man nicht immer bei sich wie einen Geldbeutel. Gottes Wort besitzt man nicht wie ein Auto. Gottes Wort ist einem nicht immer gleich nah. Es gibt Tage und Augenblicke, in denen man nichts mehr hört von einer väterlichen Stimme und kein anderes Wort mehr die Einsamkeit durchdringt. Und in solcher Situation kommt alles darauf an, zurückzudenken, so wie der Jeremia. Auch wenn wir keine Berufung erfahren haben, so liegt doch eine Taufe unter uns. Hat Gott nicht damals gesagt: Ich will mit dir sein? Liegt nicht eine Konfirmation hinter uns? Hat Gott nicht damals versprochen: Ich will bei dir sein? Liegt nicht irgendeine Stunde hinter uns, in der wir uns ganz zu diesem Gott hingekehrt haben und er dann das Sorgerecht übernommen: Fürchte dich nicht? Tun wir doch nicht so, als ob dieser Gott ein Schwätzer sei, dessen Worte inflationieren und dann auf einmal wertlos seien. Weil Gottes Wort in Ewigkeit auch heute besteht. Deshalb erleben wir jenen Stimmungsumschwung bei diesem Propheten, der sein Klagelied beendete, der von Moll in Dur modulierte und mit einem Lob- und Danklied seines Weges zieht. Lobe den Herrn, rühme den Herrn, der den Armen errettet. Es auf den Herrn wagen, das ist die dritte Antwort. Liebe Freunde, denken Sie noch einmal an diesen Jeremia. Fix und fertig. Und dieser fix und fertige Prophet ist auf einmal wieder fertig zu treiben das Evangelium des Friedens. Gott will keinen fertig machen. Er will, dass jeder fertig wird, auch Sie. Amen.